Genau. Christian Geuer-Pollmann. Was die technische Tiefe angeht, ich bin bei Microsoft Deutschland in einem Team, wo wir uns mit sogenannten tiefen Engagements beschäftigen. Das heißt, im Prinzip in der gleichen Gruppe, wo Daniel auch ist, begleiten und betreuen wir halt zum einen Softwarehersteller, ISVs, wie Microsoft immer so gerne sagt, aber auch zum Beispiel Medienkunden und Agencies, ihre Applikationen halt auf der Cloud-Plattform umzusetzen. Und exemplarisch, um zu zeigen, was halt die Kunden auf Microsoft Azure für verschiedene Portfolios an Produkten oder an Projekten halt laufen haben, haben wir halt heute mal den Eurovision Song Contest und so einige andere Live-TV-Events halt rausgegriffen, die halt hier technologisch sehr verwandt sind. Was gucken wir uns heute an? Ich wollte erst kurz mal so auf Business-Ebene oder so aus der User-Perspektive einen kurzen Überblick geben, was diese verschiedenen Projekte sind, was so die Nuancen, die einzelnen Unterschiede dazwischen gewesen sind, was für eine zugrunde liegende Architektur wir in diesen ganzen Cloud-Backends betrieben haben und dann halt auf einzelne technische Aspekte abzielen. Das heißt Connectivity, wie stellen wir halt sicher, dass die Services erreichbar sind und dass sie halt performant erreichbar sind. Wie haben wir das ganze Last-Testing, das Load-Testing auf diesen Backends bewerkstelligt und dann natürlich immer, sobald ich halt ein System ins Internet stelle, ist natürlich Security ein relevantes Thema, im Speziellen natürlich, wenn das System eine relativ hohe Sichtbarkeit hat und auch, was ist uns halt im Betrieb und in der Operationsphase aufgetaucht. Den Eurovision Song Contest selber, den wir dieses Jahr hatten, ist eigentlich nur eines von vier Projekten, die wir hier in dem ganzen System laufen hatten. Begonnen hatten wir im Oktober letzten Jahres mit einem Projekt vom Schweizer Rundfunk, dem Kampf der Orchester. Danach kam das Quizduell im ersten und den Eurovision Song Contest und als letzte Show, die am 22. Oktober live war, Spiel für dein Land. Begonnen hatte das Ganze mit dem Kampf der Orchester. Kampf der Orchester vom Schweizer Rundfunk war ein Projekt, wo die verschiedenen Kantone hatten, also Kapellen, Blasmusikbands, die dann halt gegeneinander, also Untertitel war wir blasen euch weg bei den Eidgenossen. Und man konnte halt von zu Hause über die App sozusagen immer eine Band dann noch per App sozusagen reinvoten. Das heißt, die meisten Bands wurden per SMS-Voting weitergewählt und man konnte halt einen Favoriten dann auch noch über die App sozusagen weiterbringen. Das war so für uns halt der Testballon, beziehungsweise auch für unseren Implementationspartner, der Testballon, das Ganze zu machen. Nochmal, bevor wir hier reinsteigen, nochmal einen kurzen Blick auf die Implementationspartner, die ich hier unten so ganz klein erstmal drin habe. Und zwar, der Partner, der die ganzen Apps und das Backend hier entwickelt hat, war die Firma Apps Factory aus Leipzig. Apps Factory hatte uns angesprochen und gesagt, hey, wir haben hier verschiedene spannende Live-Projekte gewonnen und wir würden gerne mit euch gemeinsam hier einsteigen und würden von euch auch aus Microsoft-Perspektive halt gerne Unterstützung kriegen, wie man solche Projekte, ich sag mal so lax, gewuppt bekommt. Das heißt, das waren halt so die ersten großen Live-Backends, die Apps Factory halt hier mitgebaut hat. Und der andere Spieler im Bund, die Firma Digame Mobile oder Digame, habe ich im Vorfeld noch nie gehört gehabt. Vereinfacht ausgedrückt ist Digame die Firma, die beim ESC halt schon seit Jahren gewissermaßen die Auszählung macht, wer denn jetzt eigentlich gewonnen hat. Das heißt, immer wenn die ganzen SMS-Messages reinkommen in den verschiedenen Ländern, sitzt gewissermaßen im Digame-Büro in Köln halt ein Kollege über dem großen Excel-Spreadsheet mit den Auditoren von PricewaterhouseCoopers und KPMG oder anderen Wirtschaftsprüfern halt die Hand auf der Schulter und gucken halt, ob halt die ganzen Stimmen halt auch wirklich sauber und korrekt so zusammenaddiert wurden und hier der Sieger halt gekürt wurde. Das heißt, Digame ist halt spezialisiert auf so Mass-Response-Systeme oder Mass-Voting-Plattformen, die halt im öffentlichen Telefonnetz im SMS-Bereich unterwegs sind. Das heißt, mit Apps Factory, die halt Apps und Backend bauen und Digame, die im Prinzip die ganze Fernseherfahrung mit reinbringen, weil Fernsehen ist halt schon nochmal eine andere Welt, sind wir halt gemeinsam in diese verschiedenen Projekte gestartet. Also wie gesagt, Kampf der Orchester, wir blasen euch weg, war so das erste Startprojekt, wo es halt darum ging, Bands weiter zu voten. Und das nächste, was dann halt direkt im Anschluss kam, war dann
Willkommen beim
halt.
Quizduell 2015. Diesmal bleibt alles pannenfrei. Schalten Sie ein und spielen Sie mit. Aber die App, die funktioniert.
Also die...
Hoffentlich. Quizduell ab 2. Februar immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten.
Also die Latte war hochgelegt von seitens der ARD. Im Prinzip der Hintergrund war, die ARD hatte halt im Mai letzten Jahres, im Mai 2014, den ersten, beziehungsweise der NDR, einen ersten Anlauf gemacht, das Quizduell im Fernsehen als Format laufen zu lassen. Hatten hier halt das Problem, dass das damalig verwendete Backend halt so die ersten beiden Tage mit Lastschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Und am dritten Tag ist dann, glaube ich, irgendwann der Stöpsel gezogen worden. Und Ende 2014 war dann halt die Entscheidung, nochmal einen weiteren Versuch zu machen mit einem anderen Anbieter. In dem Fall ist halt Apps Factory hier mit drin gewesen. Und wir waren halt dann doch echt zufrieden. Also im Vorfeld, bevor es am 2. Februar losging, kamen dann schon so die Social-Media-Tweets, ne, mit den IT-Spezies, die ARD halt eingestellt hat. Aber wir haben halt das Quizduell ganz gut über die Bühne gebracht. Was halt im Quizduell spannend war für uns, war die ganze Realtime-Thematik. Und zwar, wenn ich so eine Quizshow spiele, muss ich halt, also vom Setup her, von den Spielregeln her, Team Deutschland, also alle Leute, die zu Hause auf dem Sofa sitzen, spielen gewissermaßen gegen die Kandidaten im Studio. Und um natürlich sozusagen die Antworten der Kandidaten nicht zu hören und dann die richtige Antwort zu drücken, spielt im Prinzip das Studio zu Hause, spielen die Leute zu Hause halt zeitversetzt 20 Sekunden vorher. Das heißt, die Leute zu Hause sehen auf ihrem iPhone, Android-Gerät, Windows-Phone-Gerät gewissermaßen das erste Set von Fragen und spielen die Fragen halt durch, bevor dann die Runde im Studio spielt. Und hier geht es dann natürlich darum, zum einen, jede Fragerunde oder jede Frage hat halt 15 Sekunden Zeit, beantwortet zu werden. Das heißt, wir müssen innerhalb kürzester Zeit die Frage an Hunderttausende von Zuschauern halt ausgespielt bekommen. Wobei Frage jetzt erstmal, also die Frage und die vier Antworten und eventuell auch Attachments, weil eine Frage kann zum Beispiel ein Thema sein wie, wer ist diese berühmte Persönlichkeit? Und dann habe ich halt eine Frage, wo halt neben so ein paar Bytes für Frage und Antwort vielleicht auch nochmal irgendwie ein JPEG-Bild oder so dranhängt, um die Persönlichkeit zu zeigen. Das heißt, ich muss zum einen in sehr kurzen Zeitabständen diese verschiedenen Informationen rauskriegen. Also das sind dann immer Fragerunden, 3x15 Sekunden, innerhalb derer ich halt spiele. Und ich muss vor allen Dingen dann auch sozusagen innerhalb der 15 Sekunden die ganzen Antworten einsammeln. Das heißt, ich muss halt zum einen vermerken, dass halt nicht doppelt abgestimmt werden kann. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand sagt, Antwort A ist richtig und Antwort B und Antwort C und Antwort D, dann habe ich auf alle Fälle irgendwas Richtiges dabei gehabt. Das kann ich natürlich zum einen auf dem Client sperren innerhalb der App. Ich muss aber auch im Backend einfach sicherstellen, dass wenn jemand sozusagen cheaten will, dass ich den halt erkenne. Und ich muss vor allen Dingen, und das ist fürs Fernsehgeschäft halt extrem wichtig, innerhalb von einer definierten, vorhersagbaren Zeitspanne halt eine Antwort haben. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich fahre jetzt eine SQL-Server-Query und nach einer halben Minute habe ich dann halt eine Antwort, sondern das muss halt rapzap gehen. Also im Prinzip Fernsehen bedeutet einfach, wenn bestimmte Sachen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sind, ab 5 Sekunden kommt dann halt verstärktes Unwohlsein bei den Verantwortlichen und wenn nach 15 Sekunden halt nichts ist, dann fällt halt irgendwann der Hammer und dann wird halt Werbung eingeblendet. Das heißt, Realtime und eine verlässliche Plattform ist im Fernsehen von absolut kritisch. Genau. Quizduell ohne Abstimmung gewissermaßen stellt das Backend für den ESC dar. Das heißt, auch hier nochmal ganz kurz ein kleiner...
And welcome to the grand final of the 60th Eurovision Song Contest.
Willkommen in Wien, bienvenue à Vienne, welcome to Vienna.
Es kommt gleich noch was Technisches, also deswegen...
We as Microsoft empower the users to be part of the Eurovision experience, to get additional information, to get content about the artists, about the show itself. No matter where you are, on any kind of device, smartphone or tablet, you're part of it.
Start voting now!
The official Eurovision Song Contest app is an interactive second screen, providing to millions of users video content, news, details, and the ability to vote at the touch of a button. What's underneath, what's in the backend, needs to be bulletproof against cyber attacks and needs to be scalable. It should not matter whether there are 5 users or 5 million users. And it does not matter.
12 points
go to
Sweden.
Sweden!
Sweden!
Genau. Also das heißt bei der ESC-App, ich habe gerade eben gesagt, das ist einfach Quizduell ohne die Abstimmungsfunktionalität. Mit Blick auf die Realtime-Funktionalitäten ging es halt darum, im ESC mussten wir halt, sobald ein neuer Künstler auf die Bühne geht, halt in der Lage sein, genau jetzt sozusagen das Signal auszuspielen, welcher Künstler jetzt gerade singt, damit die Apps dann halt dementsprechend auf das Künstlerbild scrollen können, auf die Lyrics, damit die Leute zu Hause auf dem Sofa mitgrölen können und im Prinzip halt hier wirklich live Updates zu geben, vor allen Dingen auch, wenn es zum Beispiel in der Running Order, also in der Reihenfolge, in der bestimmte Künstler halt singen, Änderungen gibt, damit ich die halt wirklich on the spot auf den verschiedenen Devices habe. Auch hier wieder natürlich das Requirement, sozusagen im unterhalb einer Sekunde halt die ganzen Infos rauszukriegen. Und als letztes Projekt, das ist dann wieder sozusagen quizduelliger, im Sinne von, ich sammle auch Antworten im Backend ein und muss die aggregieren und zusammenzählen, im Sinne von so und so viel Prozent haben eine bestimmte Antwort gegeben, aber diesmal halt Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist also die letzte Sendung war also am 22.10. und hier am 12. Dezember geht es dann halt wieder los mit den Apps iOS, Android, Windows Phone oder auch halt im Browser. Kann ich dann halt bei diesem interaktiven Quiz sozusagen über Ländergrenzen hinweg mitspielen. So, Technik. Ich hatte eben schon angedeutet, also eins der Requirements war halt zu sagen, okay, wir möchten halt in der Lage sein, 2 Millionen als untere Schranke, 2 Millionen Concurrent User sozusagen festzuhalten. Das heißt, dass die kontinuierlich in der Lage sind, eine Verbindung ins Backend zu halten. Unterhalb, im Untersekundenbereich halt In-App-Notifications auszuspielen. Immer wenn von Notifications die Rede ist, muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Push-Notifications, wo ich im Prinzip einem Apple-Push-Notification-Service oder einem Google-Backend im Prinzip sage, spiel die und die Notifications an App-User aus. Hier geht es aber halt weniger um ein Best-Effort-System, welches vielleicht Sekunden später eine Message ausliefert, vielleicht aber auch nicht, sondern wirklich innerhalb der App möchte ich die Clients sozusagen an der engen Leine führen. Dann halt, wie gesagt, auch einen Rückkanal, um halt das Voting durchführen zu können und eine schnelle Aggregation, die halt durchgeführt werden können muss. Und was wir halt hier technologisch gemacht haben, wir haben halt einfach gesagt, okay, das ist an dieser Stelle WebSockets, um halt auch eine bidirektionale Kommunikation gut hinzukriegen. Damals, das heißt Anfang dieses Jahres, basierend auf den Azure Cloud Services, also oder PaaS V1, je nachdem, wen man halt fragt, so das traditionelle Cloud-Service-Modell mit Web- und Worker-Rollen, wie wir das halt seit eigentlich 2009 an der Stelle fahren. Von der generellen Architektur sieht es halt so aus, wir haben für die Kunden, für die Apps im Prinzip zwei unterschiedliche Backends. Das heißt, ich habe ein SSL-geschütztes Backend, über die ich Registrierung und Login-Thematiken handhaben kann. Registrierung und Login bedeutet zum Beispiel im Fall von Quizduell, ich habe verschiedene Apps auf dem Handy. Ich habe zum Beispiel die Quizduell im ersten App und ich habe die eigentliche Quizduell-App von Feo Media aus Schweden. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mich in der einen App mit meinem Credential, mit meinem Quizduell-Credential einloggen und dann telefoniert sozusagen die eine App nach Hause, gibt das Credential auf dem Gerät, auf dem Telefon an die Quizduell im ersten App und die meldet sich dann bei uns im Registration- und Login-Frontend und telefoniert zum Beispiel zu Feo Media nach Hause, um eine User-Validierung zu machen und um dann zum Beispiel einen User bei uns in der Datenbank anzulegen. Was ganz interessant ist dann, der ganze Signal-A-Web-Sockets-Teil läuft in diesen ganzen Backends einfach nur über HTTP. Das heißt, wir haben an der Stelle keine verschlüsselte Verbindung. Das heißt, wir haben im Design von der Lösung immer sehr genau hingeguckt, an welchen Stellen brauchen wir eigentlich SSL, wenn wir mit so vielen verschiedenen Leuten kommunizieren wollen und wie können wir halt sozusagen ein adäquates, gutes Schutzniveau gewährleisten innerhalb der App, wo halt User-Daten nicht irgendwie im Klartext über den Draht gehen, gleichzeitig aber wir auch die Last bei uns im Backend halt möglichst minimal halten. Das heißt, Registration und Login-Frontend war halt so der SSL-geschützte Bereich. Über das Realtime-Frontend hier unten im Bild haben wir die ganzen Notifications ausgespielt, in Richtung der Clients bzw. die ganzen Votes eingesammelt und in einer In-Memory-Datenbank, die halt hier im gleichen Cluster mitgehostet wurde, lief dann halt die Gesamtaggregation und auch Publish-Subscribe-System. Also wer die mit der Datenbank Redis oder mit dem Redis-Dienst schon mal gearbeitet hat, einen In-Memory Key Value Store, auf dem ich aber halt auch sehr nett Publish-Subscribe-Sachen fahren kann. Neben diesen beiden Consumer-Backends, wo sozusagen die Apps dranhängen, gibt es halt auch noch das Studio-Frontend. Das heißt, das ist die Web-Applikation, über die der Operator im Studio dann halt Befehle in die Applikation ausspielen kann. Das heißt, kann auf den Knopf drücken und neue Fragerunde ausspielen oder bestimmte Reihenfolgen ändern oder sagen, genau jetzt möchte ich den Hammer fallen lassen und ich möchte die Ergebnisse haben, um die dann halt dementsprechend in die IT-Systeme im Studio zu bringen. Das war also das Studio-Frontend und auch dieses System spricht dann halt im Prinzip hier mit dem Redis-Cluster. Und darüber hinaus noch andere periphere Systeme. Ich habe es mal hier einfach lax eine Backend-Data-Pump genannt. Das sind dann Systeme, die in regelmäßigen Abständen bestimmte Informationen aus dem Realtime-System rausziehen und in nachgelagerte Systeme, wie zum Beispiel einen SQL-Server, rausschieben. Wichtig für uns war halt, dass wir gewissermaßen ein Deployment haben, das self-contained in sich operieren kann, ohne allzu viele Dependencies zur externen Welt zu haben. Also von den Mustern her, also Fakt 1, man möchte es irgendwie einfach halten. Also im Gegensatz zu dem Bild, was hier rechts zu sehen ist, möglichst wenig bewegliche Teile haben. Je einfacher, desto besser, weil jede Komponente, die ich nicht betreiben muss, kann mir auch dementsprechend nicht ausfallen. Ich hatte eben schon gesagt, wir haben Azure Cloud Services verwendet. Das heißt, im Gegensatz zum Beispiel zu einer virtuellen Maschine, wenn ich mir den Bereich Infrastructure as a Service angucke, habe ich hier immer einen Storage im Backend, wo halt meine VHD-Platten, meine virtuellen Festplatten liegen. Und je mehr Komponenten ich habe, wenn zum Beispiel im Storage-System irgendwo ein Schluckauf ist und das auf meine Maschine sozusagen abfärbt, habe ich halt ein Problem. Mit Cloud Services haben wir halt gesagt, okay, sobald wir es halt geschafft haben, den Cluster erfolgreich sozusagen hochzubringen und der die Füße vom Boden nimmt, haben wir halt nur noch sozusagen Luft und Liebe, beziehungsweise in dem Fall, wir haben halt gesagt, okay, wir brauchen halt das Netzwerk. Netzwerk muss halt da sein, wir müssen halt, dass die CPUs laufen und den eigenen Memory, aber alles andere, externe Storage-Systeme etc., juckt uns alles nicht. Hauptsache der Cloud-Service in sich ist robust. Wir haben externe Systeme, aber je weniger, desto besser. Und wenn wir dann halt zum Beispiel Operationen haben zu Systemen, die vielleicht mal eine Zeit lang nicht verfügbar sind, also wenn ich beispielsweise mir SQL Azure angucke, muss ich ja so Sachen machen wie so ein Retry-Logik. Das heißt, ich muss sagen, okay, wenn ich einen sporadischen Fehler habe, dass ich just jetzt meine SQL-Queries nicht ins Backend durchbekomme, muss ich es halt vielleicht eine halbe Sekunde oder eine Sekunde später nochmal probieren. Das heißt, meine Applikation muss dementsprechend so geschrieben sein, dass sie halt diese Retry-Logik drin hat. Und für solche Systeme haben wir gesagt, okay, die Anbindung machen wir schon, aber die erfolgt sozusagen außerhalb des kritischen Pfades. Das heißt, kritischer Pfad ist für uns, wir spielen die Notifikationen in Richtung der Clients aus, wir sammeln die Votes ein und wir können die Votes aggregieren. Das ist so die Brot- und Butter-Funktionalität dieser Backends. Und alles andere darf uns halt in keiner Form blockieren können. Das heißt, vertraut zum einen niemand anders da draußen. Darüber hinaus haben wir auch noch gesagt, genau, no external dependencies. Das heißt, wie schon gesagt, also wenn hier hinten irgendwie was passiert, also außerhalb meiner Clustergrenze, also wenn ich in Azure Cloud Services ein Deployment mache. Ich weiß nicht, wer hat schon mal mit Azure Cloud Services, hier Visual Studio Solution, Web- und Worker-Rollen was gemacht? Irgendwie so 10 würde ich, 10, Hälfte vielleicht, genau. Wenn ich momentan ein Deployment in Azure Cloud Services mache, dann weiß ich halt, dass alle Maschinen in diesem Cloud Service im gleichen physikalischen Cluster zum Liegen kommen. Das heißt, ich weiß, die sind von der Netzwerktopologie extrem eng zusammen. Ich habe eine sehr geringe Latency zwischen den verschiedenen Systemen und ich kann mich halt darauf verlassen, dass die Connectivity halt die ganze Zeit gegeben ist. Und das war halt für so ein Projekt extrem hilfreich, weil es so eine Fehlerquelle war, über die man sich keine Gedanken mehr machen musste. Neben der Tatsache, dass man anderen Leuten halt immer schauen muss, wie weit man den anderen Systemen traut, war halt auch die Idee, okay, was passiert, wenn uns selber was passiert? Also vielleicht sollten wir unserer eigenen Lösung nicht allzu sehr vertrauen und einen Fallback-Plan schaffen. Das heißt, wir haben gesagt, okay, zum einen ist es so, wenn sozusagen seitens des Studios Notifikationen und Benachrichtigungen ausgespielt werden, das war zum Beispiel ein Ansatz im Eurovision Song Contest, zu sagen, ich hatte es eben gesagt, ne, wenn die Running Order sich beispielsweise ändert, wird das zum einen über die In-Memory-Datenbank in dieser extrem schnellen Geschwindigkeit über Websockets ausgespielt. Darüber hinaus haben wir aber auch gesagt, okay, wenn an der Stelle was schief geht, haben wir sozusagen als zweiten Plan noch, dass wir die letzte gute Running Order sozusagen in den Azure Blob Storage reinlegen können und dann über ein Content Delivery Netzwerk ausspielen. Das heißt, die Idee war zu sagen, okay, das Studio Frontend schickt zum einen Notifikationen raus in die In-Memory-Datenbank und das Studio Frontend updatet gewissermaßen auch hier oben nochmal Blobs im Azure Blob Storage. Und die Clients haben gewissermaßen zwei Endpunkte, wo sie sich die Informationen holen können. Das heißt, ein Client versucht immer zunächst seine Websocket-Verbindung aufzubauen, um halt wirklich frische Realtime-Informationen zu kriegen. Und wenn das nicht funktioniert, sagt er, okay, Last Resort ist, ich mache im Prinzip HTTP-Polling auf dem CDN, um halt mir von da die Informationspackerl zu holen. Eine Schwierigkeit, ich hatte eben gesagt, wir wollten alles im gleichen Cluster haben. Die Entscheidung war halt zu sagen, wir machen halt Publish, Subscribe oder auch die Aggregation von Votes innerhalb von Redis. Wenn ich einen Redis-Dienst zum Beispiel in einer Windows-VM betreibe, habe ich natürlich das Problem, sobald er in einer VM läuft, sobald ich in die Cloud gehe, muss ich mir die Frage stellen, wenn ich da nur ein Ding von habe, also eine VM zum Beispiel, wo ein Redis drauf läuft, und mir diese VM halt rebootet, dann habe ich ein Verfügbarkeitsproblem. Dann ist halt die Applikation, bis die Maschine rebootet hat, sozusagen nicht mehr funktional, gerade bei so einer kritischen Komponente. Das heißt, ich bin gezwungen, einen Cluster aufzusetzen, der mir halt Hochverfügbarkeit gibt. Das Problem ist, wenn ich über Cluster-Topologien rede, dann brauche ich häufig in irgendeiner Form ein Quorum. Das heißt, ich brauche typischerweise drei verschiedene Maschinen, die auf unterschiedlichem Blech liegen, idealerweise, ich sag mal, im Datacenter würde man sagen, auf unterschiedlichen Stromschienen, um halt sicherzustellen, dass nicht irgendwie eine Mehrheitsvote weggeht. Also wenn ich drei Maschinen habe, dann darf mir gerne eine ausfallen, dann sind die zwei verbliebenen immer noch in der Mehrheit, um abzustimmen, wer sozusagen jetzt der neue Master und der neue Slave ist. Problem, was wir halt mit Cloud Services V1 hatten, ist, dass wir auf dem Papier nur zwei Stromschienen haben. Also Microsoft spricht immer von sogenannten Fault Domains, also eine Fault Domain bezeichnet halt, wie viele unabhängige Netzwerkanschlüsse habe ich in den Cluster oder auch wie viele Stromschienen habe ich in den Clustern. Das heißt, wenn ich eine Webrolle habe oder in dem Fall die Redis-Rolle und ich sage, starte drei Instanzen davon, wenn ich halt nur zwei Fault-Domains habe, dann könnte es halt durchaus sein, dass halt zwei Maschinen in einem Rutsch weg sind. Ich sage bewusst on paper, weil bei genauer Betrachtung, nachdem wir mit der Produktgruppe gesprochen haben, haben die gesagt, ja, in der Doku steht zwei Fault Domains. Wir haben in vielen Deployments bereits drei Fault Domains, aber erst sozusagen für die ganzen neuen Compute Stacks wird das auch wirklich garantiert. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel Infrastructure as a Service Deployments jetzt mit dem Azure Resource Manager angucke, kann ich also wirklich auch drei Fault Domains bekommen und weiß halt, dass wenn ich eine Mongo, eine Redis oder irgendwelche anderen Cluster-Topologien betreiben will, ich halt auch wirklich auf drei unterschiedlichen Fault-Domains lande. Aber wie gesagt, Ende Kalenderjahr 2014, als wir halt die Implementation gemacht haben, stand uns das halt leider nicht zur Verfügung. Genau. Der nächste Punkt ist, wie reduziere ich die Last auf dem Backend? Und das ist ein Thema, was überhaupt auch hier, was nicht wirklich spezifisch für QuizDuell oder den Song Contest gewesen ist, sondern was man in vielen Web-Applikationen sieht. Viele Web-Applikationen funktionieren so: Ich habe vorne in irgendeiner Form einen Web-Frontend mit dem Load Balancer, mit dem Azure Load Balancer, der in irgendeiner Form die reinkommenden TCP-Connections und HTTP-Requests auf verschiedene Maschinen verteilt. Das heißt, die drei gelben Knödel hier sollen jetzt Maschinen sein. Innerhalb der Maschine habe ich meine Web-Applikation. Und häufig ist es dann so, dass wenn zwei Requests reinkommen, natürlich verschiedene Threads beispielsweise diese oder Tasks in .NET gewissermaßen diese verschiedenen Requests abarbeiten und dann selber Calls ins Backend machen, zum Beispiel auf eine Datenbank. Das heißt, ich kann in einer Situation sein, wo ich gewissermaßen auf einem Knoten halt viele verschiedene Calls ins Backend haben kann. Wo ich mir Fragen stelle, wie gibt's eine Möglichkeit, Connection Pooling zu machen? Aber generell ist das Problem halt, die Anzahl von Requests, die hier vorne reinkommt, erzeugt einfach im schlimmsten Fall, wenn ich es halt unpfiffig mache, eine sehr hohe Last auf einem zentralen Backend, speziell wenn das irgendwas Blockierendes ist. Also irgendwelche Statements in SQL Server, die sich halt irgendwie gegenseitig blocken, stellt halt ein Problem dar. Das heißt, der erste Schritt, und das war ein ehemaliger Kollege, der Steve Marks, hatte das ganz nett beschrieben mal in einem Blog, Architecting Scalable Counters with Windows Azure. hat er halt gesagt, okay, wie könnte man sowas mit Azure Table Storage implementieren? Was der gemacht hat, ist, der hat gesagt, okay, ich möchte einen Counter bauen und sozusagen einen globalen Counter, wo immer, wenn jemand auf der Web-Applikation einen Knopf drückt, werden die Zahlen aggregiert. Und er hat halt gesagt, okay, die Web-Applikation selber hat irgendeine statische Variable, die inkrementiert wird innerhalb der gleichen Instanz. Das heißt, alle Calls von meiner Web-Applikation gehen hier in dem Fall in diese statische C-Sharp-Variable sozusagen rein, in .NET. Und ich habe irgendeinen Thread auf der Instanz, der das nach hinten durchschreibt. Und zwar in dem Fall hat er gesagt, okay, ich habe einfach Azure Table Storage und ich gebe jeder Webrolle gewissermaßen eine eigene Zeile, in die sie ihren eigenen Wert reinschreibt. Das heißt, jede Rolle hat ihre ganz eigene Datenstelle sozusagen, wo sie ihre Informationen reinkappen kann im Backend. Das heißt, statt einem Gesamtcounter habe ich jetzt vielleicht in dem Fall 3 Counter im Backend, aber sobald ich halt zu einem beliebigen Zeitpunkt die Summe über diese 3 Counter ziehe, weiß ich halt die Gesamtsumme. Das heißt, man hat halt hier an der Stelle dafür gesorgt, dass die Last, die hier vorne ansteigt, auch wenn die Last hier vorne linear wächst und ich hier ein starkes Wachstum habe, die Last auf dem Backend halt sozusagen konstant ist. Weil ich habe einfach gesagt, okay, irgendein Thread hat halt die Aufgabe, diesen Counter immer nach hinten durch zu replizieren. Und ich sage halt, was ist so das Intervall an Daten, die ich vielleicht gewillt wäre zu verlieren, wenn eine Maschine rebootet? Und wenn ich halt sage, okay, sekündlich soll nach hinten durch repliziert werden, dann weiß ich halt alle, also ich kann halt spätestens maximal 0,9 Sekunden sozusagen an angelieferten Daten verlieren. Kommt natürlich auf Szenario an, ob man das so machen kann. Aber in den Applikationen wie QuizDuell oder ging das halt recht gut. Anderes Thema, um die Load auf dem Backend zu reduzieren, sind dann natürlich Mechanismen wie zum Beispiel Shared Access Signatures für Profilbilder. Also im QuizDuell kann ein Spieler sagen, ich lade aus meiner Applikation mein Profilbild in den Storage rein und wir sagen dann halt, okay, meine Web-Applikation gibt gewissermaßen nur die Shared Access URL aus auf den Azure Blob Storage, welches die App berechtigt, in dieses skalierbare System reinzuschreiben, damit sozusagen die eigentliche Upload-Arbeit gar nicht von unseren Webrollen erledigt werden muss. Wenn wir uns Connectivity angucken, ich hatte eben schon gesagt, wir haben die Entscheidung getroffen, auf WebSockets zu gehen. Ich glaube, als QuizDuell Anfang letzten Jahres die starken Probleme hatte, ist halt HTTP-Polling zum Einsatz gekommen. Und basierend auf den Time Constraints hatten wir auch beim Kampf der Orchester bei unserem ersten Projekt erstmal nur HTTP-Polling am Laufen und haben bei allen darauffolgenden Projekten sind wir auf WebSockets gegangen. Das erste Problem ist halt, dass der Aufbau von TCP-Connections relativ langsam ist. Ich habe halt immer meine SYN-ACK-Phase und das ist halt sozusagen einfach ressourcenintensiv bezüglich des Speichers, den es auf den Serversystemen verbraucht. Das andere Problem ist, dass auch abgebaute TCP-Verbindungen immer noch Ressourcen auf dem Server konsumieren. Also wenn ein Client auf seiner Seite eine TCP-Connection auf dem Server abbaut, verbleibt sozusagen der Socket in so einem State, der heißt Timed Wait 2 und der ermöglicht es gewissermaßen dem Client, es sich nochmal anders zu überlegen und seine Verbindung nochmal aufzubauen zum Server. So, hey, ich hatte da noch was zu sagen und lass uns die Verbindung schnell mal wieder aufleben. In der Praxis ist das aber für uns nicht relevant, weil die sitzen alle hinter einem Load Balancer. Das heißt, im schlimmsten Fall kommt so eine Re-Establishment sowieso auf einem anderen Server raus und muss dann wieder eine neue Verbindung aufbauen. Das heißt, diese ganzen Connections, die halt Ressourcen fressen und halt irgendwie 2 Minuten in einem Timed Wait 2 gewesen sind, die wollen wir halt alle abschneiden, ne? WebSockets war halt relevant, um Delay und Latency zu verbessern. Also wenn ich mir vorstelle, ich sag meiner Applikation, du polst alle 2 Sekunden, ob es einen neuen Stand gibt. Hey, hast du eine Frage für mich? Hast du eine Frage für mich? Hast du eine Frage für mich? Bedeutet natürlich, wenn ich einen 2-Sekunden-Intervall habe, dass im schlimmsten Fall ich halt sozusagen eine Frage ausspiele und 1,9 Sekunden danach kriegen die ersten Clients das halt erst mit. Und bei einer 15-Sekunden-Fragerunde ist das halt durchaus ein Problem. Und WebSockets haben uns und die Signal-R-Bibliothek hat es uns halt hier ermöglicht, wie gesagt, extrem schnell die ganzen Sachen auszuspielen. Das heißt, das Poll-Intervall ist weg. Und wir mussten halt auch Authentisierung für jeden Request machen. Das heißt, wenn wir dann halt jedes HTTP-Polling irgendwie hätten authentisieren müssen, das wäre dann auch unnötig viel CPU-Load gewesen. Hier können wir die netten Kurven sehen, die wir auf den verschiedenen APIs im Kampf der Orchester hatten. Was man hier nämlich sehen konnte, die obere Kurve zeigt hier 20.10 Uhr, 20.15 Uhr, zeigt, wie sozusagen die Client Connections, die Anzahl der Leute, die ein HTTP-GET gegen eine Status-API schreiben, immer weiter ansteigt, weil immer mehr User sozusagen die Applikation nutzen. Und diese Peaks, die hier unten runterkommen, das war, weil genau zu diesem Zeitpunkt das Abstimmungsverhalten gewesen ist und die eine andere API getroffen haben. Das heißt, wir haben sozusagen so ein API-Sharding gemacht. Wir haben gesagt, der Status wird von einem Endpunkt ausgeliefert, wenn ich dieses HTTP-Polling mache, was man ja nicht machen soll, aber wenn man dieses HTTP-Polling macht, haben wir gesagt, okay, alle Polls gehen gegen einen Endpunkt und alle Writes, alle Votes gehen gegen einen anderen Endpunkt. Und dadurch kann ich sozusagen, wenn ich die Kurven dann sozusagen übereinander lege und aufaddiere, kann ich sozusagen sehen, dass die ganzen Clients, die halt hier fehlen, zu dem Zeitpunkt halt hier unten ihre Votes abgelegen haben. Und wie gesagt, dieses ganze HTTP-Polling ist halt für ein Realtime-System extrem, extrem schwierig. Anderes Szenario, wenn wir also jetzt im Bereich Signal R, wer hat schon mal was von Signal R oder Signal R gehört? Okay, ein paar nicht. Also Signal R oder Signal R, wie der Deutsche sagen würde, ist eine Bibliothek vom ASP.NET-Team, die mir halt WebSocket-Verbindungen wegabstrahiert. Das heißt, wenn sozusagen sowohl der Server als auch der Client WebSocket sprechen können, dann wird eine WebSocket-Verbindung aufgebaut. Andernfalls ist ein Fallback in Richtung zum Beispiel Long-Polling oder Server-Send-Events. Und das Programmiermodell auf Client und Server ändert sich nicht. Das heißt, ich schreibe meinen Code gewissermaßen einmal in meine Logik. Und auf was für einem konkreten Transportmechanismus ein Client reinkommt, juckt mich dann halt nicht mehr aus einer Programmiererperspektive. Wenn wir uns dann Sachen anschauen wie das Signal-R-Performance-Tuning-Wiki, sagt das dann, okay, öffne irgendeine Datei irgendwie im Windows-Verzeichnis und krieg irgendein Element raus und fummel drin rum. Das Problem mit diesen ganzen Sachen ist natürlich, wir haben blöderweise, wenn wir irgendwie 20 Instanzen starten, niemand in der Cloud, der für uns die Knöpfe drückt und die Dateien editiert. Das heißt, hier ist es natürlich wichtig, in dem Fall zum Beispiel in meinem GitHub-Repository, in dem Quizzer, Proof of Concept Code. Quizzer ist gewissermaßen der erste Ende-zu-Ende-Prototyp fürs Quizduell gewesen. Ist dann halt das Installationsskript, mit dem ich zum Beispiel Sachen machen kann, wie das Request Queue Limit setzen. Das heißt, wir haben halt hier verschiedene Skripte, die mir halt ermöglichen, sämtliche Parameter durchzutweaken. Das heißt, was für Parameter sind das? Das eine ist zum Beispiel http.sys, ist ja der Kernel-Treiber, unter dem bei Windows im Prinzip alle HTTP-Connections angenommen werden und auf verschiedene Prozesse verteilt werden können. Das heißt, da die Anzahl an maximalen Connections hochzusetzen. Oder sozusagen die Anzahl an maximalen Requests, die eine CPU abarbeiten darf, auf ASP.NET halt hochschreiben. Das Request-Queue-Limit anpassen. Dann auf TCP-Ebene habe ich eben gesagt, TCP-Time-Wait-2 halt runtersetzen. Also von Was haben wir hier für Parameter gehabt? Standardmäßig sind es dann halt irgendwie 5 Minuten für ein TCP Keep Alive und dann setzen wir es irgendwie runter auf 30 Sekunden oder so. Also wir sind relativ aggressiv gewesen, was Themen angeht, wie oft werden TCP-Pakete nochmal neu übertragen, bevor wir halt annehmen, dass der Client irgendwie nicht mehr in der Form existiert, etc. Und auch auf der Windows OS-Ebene. Ein Feature, was ich erst als Teil dieser Projekte kennengelernt habe, Receive-Side-Scaling Windows Server. Wer hat das schon mal gehört? Wahrscheinlich niemand. Receive-Side-Scaling ist gewissermaßen das klassische Baustellenproblem. Also einer arbeitet, viele gucken zu. In Windows Server sieht es halt so aus, Windows assoziiert per Default einen CPU-Kern, die IO-Load durchzuführen. Das heißt, ein CPU-Kern auf meiner 16-Kern-Maschine hat die Verantwortung, IP-Pakete zusammen zu puzzeln und Ethernet-Pakete zusammen zu puzzeln und rauszuhauen, und die anderen tun halt nichts. Für einen Server, der halt viel compute-intensive Arbeit erledigt, mag das okay sein, wenn ich die anderen CPU-Kerne frei halte, solche Arbeiten durchzuführen, damit nur noch einer das Network-IO macht, aber in einem Fall wie so einem Backend wollen wir natürlich gucken, dass wir die Network-Load wirklich auf alle CPU-Kerne verteilen auf Windows Server. Dann Performance-Optimierungen. Ein spannendes Thema war, Ich hatte es eben schon angedeutet, die Menge an Daten, die im Endeffekt beim Client vorliegen müssen, um an so einem Ratespiel teilzunehmen, ist relativ hoch. So eine Frage hat vielleicht irgendwie 200 Zeichen, die einzelnen Antworten haben pro Antwort vielleicht 30, 40, 100 Zeichen. Und wenn ich halt irgendwie Bild-Attachments dran habe, wer ist diese berühmte Persönlichkeit, dann kann so eine Frage halt auch mal 100, 200 Kilobyte haben. Und wenn ich mir vorstelle, mein Web-Frontend, mein Web-Tier möchte diese 200 Kilobyte halt unterhalb einer Sekunde rausblasen, ist halt schwierig. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, lass uns doch einfach folgenden Weg gehen. Zu irgendeinem Zeitpunkt müssen die Fragen ja bekannt sein. Also zu irgendeinem Zeitpunkt muss ja die Redaktion die Fragen haben. Wir machen einfach Folgendes, wir verschlüsseln einfach die Fragen individuell. Also jede Frage mit einem anderen Key, die bekommen alle eine eindeutige ID. Und sozusagen diesen großen Sack mit Fragen, sozusagen die JSON-Datei, wo alle Fragen einzeln verschlüsselt drin liegen, die speichern wir im Azure Blob Storage und klinken das CDN davor. Und wir entkoppeln gewissermaßen den Distributionsweg für die Daten und den Zeitpunkt für die Daten vom Realtime-Traffic. Das bedeutet, wenn eine Applikation live geht im QuizDuell oder in den anderen Backends, sagt sie halt, okay, wo sind momentan die aktuellen Fragencontainer und kann sich die Fragen schon Stunden vor der Sendung halt runterziehen und hat die kompletten Informationen lokal, kann aber nichts damit anfangen, weil der Key dafür noch nicht lokal vorhanden ist. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo eine Frage dann noch wirklich ausgespielt wird, müssen wir eigentlich nur noch sagen, okay, Frage ist Frage Nummer 18 und das Passwort ist Trollatrill. Und dann kann halt der Client genau diese Frage auspacken und losgehen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, 500 Leute würden irgendwie 100 Kilobyte kriegen, müsste ich 50 Gigabyte rauspusten. Wenn ich aber nur die Frage-ID rauspusten muss, ist es vielleicht nur 1 Megabyte in total, was über die WebSocket-Connections rausgehen muss. Genau. Anderes Thema, mit dem wir dann länger gekämpft haben, ich habe mir halt den Mund fusselig geredet mit dem Signal-R-Team, um zu sagen, hey, liebe Leute, wir bauen hier ein Backend. Ich habe überhaupt keine Vergleichsinfo. Könnt ihr mir bitte sagen, wie groß müssen die Maschinen sein? Was sind eure Erfahrungswerte? Und es kam eigentlich nie wirklich Feedback, weil die einzig gültige Antwort ist, die Art und Weise, wie ihr in so einer Applikation so ein Framework nutzt, das wissen wir einfach nicht. Ihr kommt nicht umhin, einen eigenen Lasttest gegen euer System zu fahren und natürlich im Vorfeld die richtigen Designentscheidungen zu treffen. Das heißt, ein Lasttest war halt die einzige Antwort, um hier einzusteigen. Problem mit dem Lasttest ist, es ist irgendwie nie genug Zeit für Lasttests, vor allen Dingen, wenn man irgendwie solche TV-Events macht, wo halt nach hinten raus ein harter Anschlag ist. Also ich hatte eben den kleinen Film gezeigt mit Jörg Pilawa, der halt in der Vorweihnachtszeit die Reklame fürs Quizduell schob. Von daher war halt klar, am 2. Februar muss es halt losgehen. Und die ganzen Load-Tests haben sich halt in unserer Schedule immer weiter nach hinten verschoben. Und das Problem ist, ich muss halt eine hohe Anzahl an concurrently connected Usern simulieren können. Das heißt, im Gegensatz zu einem traditionellen Lasttest, wo ich 10 Maschinen habe, die alle ganz viele HTTP-GET-Requests losschicken, hier ist eine Frage, da ist eine Frage, da ist eine Frage, muss ich eigentlich eine Connection aufbauen, eine Long-Lived Connection und auf dieser Connection dann mein eigenes Protokoll fahren. Das heißt, ich muss mich auf der Signal-R-Connection authentisieren. Ich muss sagen, hey, wo sind wir momentan im Spielablauf? Hier ist eine Frage, jetzt hat der Client, muss nach den Regeln dann halt innerhalb der nächsten 15 Sekunden eine Antwort geben oder auch nicht. Das heißt, ich muss ein spezielles Protokoll fahren, echte Applikationslogik, die auf Seite des Lasttest-Clients halt implementiert sein muss. Und ein anderes Problem ist, alle Requests von so einem Lasttest gehen ja gewissermaßen gegen genau eine IP-Adresse in Azure und da auch auf genau einen Port, nämlich auf Port 80. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wie halte ich verschiedene IP-Verbindungen auseinander, die haben irgendwie eine Quelladresse und einen Quellport und eine Zieladresse und einen Zielport. Und Zieladresse und Zielport sind fix. Das heißt, das Einzige, wo ich noch was treiben kann, ist die Quelladresse und der Quellport. Und Quellports gibt es nur 65.000 pro Maschine. Das heißt, effektiv kann ich von einer VM, von einer öffentlichen IP-Adresse, maximal 64.000 Clients simulieren. Und jetzt habe ich irgendwie das Problem, ich will irgendwie ein Deployment da hinten grillen und ins Schützen bringen. Das heißt, was wir gemacht haben, hier als Teil von dem Azure Distributed Runner bei mir im GitHub-Repository, ist ein Testsystem, wo wir gesagt haben, okay, wir schreiben ein System, wo in einer VM ein Agent installiert wird, der auf Befehle lautet. Also wir sind ja sehr stark so im so russisches Botnet, um irgendwen anzugreifen. Ja? Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, es gibt einen Deployment-Code, der die Azure Management API aufruft und sagt, okay, ich möchte im Westeuropa-Datacenter 30 Maschinen haben. Hauptsache, die haben alle eine eigene IP, wie die heißen, alles völlig egal. Ich will also in Westeuropa 30 Maschinen und in Nordeuropa 30 Maschinen haben. Das heißt, die Maschinen werden für mich provisioniert im Bereich Infrastructure as a Service, weil alles eigene IP-Adressen. Und ich habe halt überall meinen Agent laufen, der halt auf Befehle lauscht. Dann gehe ich hin und sage, wenn ich einen Job submitten will, habe ich irgendein Executable. Das ist einfach nur ein Konsolen-Executable, was vielleicht Kommandozeilenparameter bekommt, vielleicht irgendwelche Input-Dateien liest, irgendwelche Ergebnisdateien liest. Dieses Executable wird in den Azure Blob Storage hochgeladen als ein großes ZIP-File. Das heißt, ich habe im Blob Storage ein ZIP-File und da ist mein LoadTestClient.exe drin. Und dann schicke ich in den Servicebus einfach in ein Topic, eine Message rein, wo ich sage, alle Angreifer, die da drauf, alle LoadTest-Clients, die auf meinen Befehl lauschen, nehmen sich bitte hier unten aus dem Blob Store das Executable, laden das runter und fahren es unter folgenden Parametern ab. Ziel, das Deployment da vorne. Und wenn dann halt die ganzen Executables durchgelaufen sind, nehmt ihr bitte die Dateien, die da und da im Verzeichnis liegen, zippt die und tut die wieder zurück in den Blob Store, damit ich sozusagen von außen mir angucken kann, die Ergebnisse, was in diesen Maschinen konkret passiert ist. Und alle schlagen dann hinten auf die kleine Web-App, die da hinten halt drauf liegt. Das war so das Last-Test-Client-Szenario, was wir halt speziell für QuizDuell implementiert haben, weil es halt kein traditioneller Web-Load-Test ist, mit dem man halt seine Corporate-Website oder seine API unter Dampf setzt. Es ist halt nichts, was man so einfach skripten kann. Genau, Security. Ganz wichtiges Thema, wie sagt man, Microsoft ist ja immer in diesem ganzen Threat-Modeling-Thema drin. Also Microsoft hat ja diese hier den Security Development Lifecycle im Prinzip etabliert. Ein Teil davon ist Threat Modeling, kapieren, welche Datenflüsse habe ich. Aber vor allen Dingen, was ist eigentlich mein Bedrohungsszenario? What is at risk, ist so halt die Frage. Das heißt, beim Quizduell als Beispiel, was kann alles passieren? Quizduell bietet ein Gewinnspiel an und da geht es um echtes Geld. Das ist natürlich ein guter Grund, so ein Backend anzugreifen, wenn es da um Geld geht. In dem konkreten Fall ist es aber kein Grund, weil jeder, der die App bei sich auf dem Handy installiert und sagt, ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und auch nur ein einziges Mal irgendeinen Knopf in der App gedrückt hat, auch, darf auch die falsche Antwort sein, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt, egal wie sehr ich das Backend sozusagen grille, es kann mir keinen kompetitiven Vorteil geben, sozusagen irgendwie eine Gewinnausschüttung zu haben. Das heißt, das Einzige, was halt passieren kann, ist, ich kann halt vielleicht irgendwie versuchen, mich in der Hall of Fame hochzucheaten. Oder ich kann halt per Double Voting versuchen, besonders schlau auszusehen und mich gewissermaßen selber zu beschummeln. Aber da waren halt auch im Backend sozusagen Detection-Mechanismen, über die wir Leute gesehen hätten, wenn sie denn mehrere Votes für verschiedene Antworten abgegeben hätten. Und im Eurovision Song Contest, wo es ja auch wirklich um Geld geht, also der Gewinner des ESC hat dann natürlich sozusagen die Möglichkeit, in seiner Hauptstadt neue Wohntürme hochzuziehen und prestigeträchtige Sachen zu machen. Da war es sowieso nicht über die Cloud, sondern das Voting hier ging halt einfach über Battle-Tested Carrier-Grade SMS. Das, was wir hier gemacht haben, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir nutzen Transport Layer Security nur für die Registration und für den Login, das kann man nicht generalisieren. In den meisten Applikationen würde ich da auf alle Fälle von abraten und sagen, macht bitte Transport Layer Security überall, es schadet nichts. In dem Fall haben wir gesagt, okay, wir machen, das ist eine hohe Last für die CPU, die ganzen TLS-Aufbauten. Wir machen gerade auf dem kritischen Pfad halt nur eine relativ leichtgewichtige Authentisierung, wo auch keine persönlichen Daten oder so ausgetauscht werden. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben wirklich für unterschiedliche APIs uns genau angeguckt, was sind die Security Requirements hierfür. Einige APIs wie, was ist der Countdown, wann ist die nächste Live-Sendung in 3 Tagen, die kann ich halt unauthentisiert aufrufen, um ein Vote abzugeben, muss ich halt ein gültiges Token haben. Das waren so bestimmte Entscheidungen hier. Was wir dann auch gesehen haben, fand ich sehr amüsant, weil wir uns halt auch kurz vorher noch über Security so einen Kopf gemacht haben, waren so Security-Reviews, um die man eigentlich gar nicht gebeten hat. Also so eure Client-Implementation ist eigentlich nie private, weil 3 Tage vor Go-Live War also im quizduellforum.de, tauchte also die Quizduelle im ersten ab Komplettanalyse auf. Wo er halt sagt, so, da die Quizduell-App im ersten Jahr, wir wollten die mal mit euch zerlegen. Letztes Jahr gab es ja einen Datenleck und den Totalausfall. Und diesmal ist ja mit Apps Factory aus Leipzig ein neues Team am Start. Und wir haben uns hier halt einfach mal den Spaß gemacht, mit dem Java-Dekompilierer die Android-App halt einmal komplett auseinanderzunehmen. Was sie dann natürlich gesehen haben, sind Themen wie auf der Live-API kriege ich halt bestimmte Informationen über den Status raus. Was sind die aktuellen Softwareversionen? Wo liegen die aktuellen Duelle? Welche Studiokandidaten? Welche Fragen? Also welche verschlüsselten Fragen kriege ich halt alle an der Stelle raus? Und es ging dann halt relativ tief rein. Was wir irgendwie ganz witzig fanden, war halt, wo sie halt festgestellt haben, okay, also um auf die Web-API drauf zu gehen, hey, man braucht irgendwie User-Tokens. Wir hatten es halt mal nachprobiert. Nach dem Herunterladen entdeckten wir einen Katalog aller Fragen, aber die Fragen waren verschlüsselt und die werden erst bei Beginn der Fragerunde. Blablabla, also es war irgendwie ganz nett, sozusagen von irgendeinem Freiwilligen dann halt nochmal alle Security-Entscheidungen, die wir getroffen hatten, gespiegelt zu bekommen. Mit einem Cheaten ist nicht drin, es sei denn man, also eine Entscheidung war halt zum Beispiel alle drei kryptografischen Schlüssel für eine Fragerunde in einem Rutsch auszuspielen. Das heißt, jemand hätte Frage 3 bereits entschlüsseln können, während alle anderen Spieler erst Frage 1 beantworten. Hätte einem einen 30-Sekunden-Vorteil gewissermaßen gegeben, ja. Genau. Das war irgendwie ganz geckig. Bezüglich Operations, eines der Themen war, wenn ich ein größeres Deployment auf Azure fahre, muss ich mir über Denial of Service Defenses unter Umständen Gedanken machen. Für normale Applikationen nicht. Die meisten Kunden haben da kein Problem mit. Aber gerade wenn man sagt, okay, wir werden Millionen von Clients heute Abend auf der Plattform haben, auf einem Deployment, was gestern erst live geschaltet wurde, und dann ist hier ein riesengroßer Spike, dann macht es durchaus Sinn, auch mal mit Microsoft zu reden, uns Bescheid zu sagen, dass bestimmte Sachen passieren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel so ein Pre-Warming oder Pre-Heating, so ein Vorglühen zu machen. Also was man hier zum Beispiel sieht, war, dass wir halt gesagt haben, okay, wir steigern halt nach dem Deployment kontinuierlich die Last und nehmen dann irgendwann die Füße von der Plattform. Das ist also hier der grüne Teil, bis dann halt irgendwann die ersten Kunden kommen und wir in den Produktivbetrieb übergehen. Das haben wir hier so bei den ersten Apps noch gemacht. Irgendwann, ja, genau. Spannend war die Frage Autoscaling. Wie haben wir Autoscaling gemacht? Oder überhaupt, warum braucht man Autoscaling? Was haben die alle gemeinsam, die Leute hier? Also es gibt halt nichts, was eine Denial-of-Service-Attacke besser orchestrieren kann als ein Fernsehmoderator oder eine Werbesendung. Also wenn in einer Werbesendung beispielsweise für einen bestimmten Retailer im Internet Reklame gemacht hat, kann ich halt sicher sein, dass einfach ein großer Prozentsatz der Fernsehzuschauer genau dann halt sein Tablet in die Hand nimmt und auf die Webseite geht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt geht es halt auf der Webseite wirklich rund. Ja? Und hier die ganzen Moderatoren, ESC oder Quizduell, oder auch natürlich Freunde, die halt andere Beweggründe haben, können natürlich dementsprechend sehr große Load auf dem Backend machen. Jetzt sagt die traditionelle Denke von der Cloud, hey, ich kann ja skalieren, super geil, alles cool. Wie haben wir also Autoscaling gemacht? Gar nicht. Wir haben als Teil von diesen Shows ist Autoscaling keine Option. Autoscaling bedeutet, ich muss einen Pattern fahren, wo ich weiß, oder ich muss eine Last haben, wo meine Ressourcen in der Cloud gewissermaßen einer Wachstumsgeschwindigkeit folgen können. Wenn ein Moderator im Fernsehen sagt, oh nee, jetzt ist die Fragerunde und dann ist innerhalb von 15 Sekunden passiert da irgendwas wie neue Verbindungen, dem kann das Backend in der Form mit eigenen virtuellen Maschinen nicht folgen. Also was wir gesehen haben, immer wenn zum Beispiel im Eurovision Song Contest irgendwie die Bauchbinde eingeblendet wurde und gesagt werde, downloadet euch die App und votet mit und guckt euch die Künstler an. Zu dem Zeitpunkt konnte man halt immer wieder sehen, wie in den App Stores jede Menge Downloads gekommen sind und wie das immer wieder neue Wellen auf die Plattform gepusht hat. Oder auch wenn Push-Notifications im Quizduell geschickt wurden und gesagt wurde. Also Apps Factory hat da halt einfach sehr viel an Erfahrung gewonnen in der Zeit, um zu sehen, okay, was passiert ja eigentlich und wie sind diese Muster. Logging und Instrumentation. Wichtig ist, halt auch, dass ich wirklich ein gutes Verständnis habe, was ist meine konkrete Last. In unserem Fall hat Apps Factory extrem viel Zeit rein investiert, eine Realtime-Analyse auf der Infrastruktur fahren zu können und zum Beispiel zu wissen, okay, wie ist die .NET-Consumption, CPU-Consumption auf den Maschinen, und zwar nicht einfach nur übers Azure-Portal, wo gewissermaßen im Minutenrhythmus Informationen zurückkommen, sondern wirklich in Realtime. Das heißt, ich kann im Sekundenrhythmus halt sehen, was über meine ganze Infrastruktur hinweg los ist. Gut ist, Standard-Logging-Mechanismen von Microsoft empfohlen wurden, drin zu lassen, weil immer wenn ich irgendwie eine Eskalation habe oder ein Problem habe und ich zum Beispiel sage, hey Microsoft, könnt ihr bitte mit einsteigen und einen Escalation-Engineer in bestimmte Sachen reingucken lassen, wenn man dann einfach sozusagen ein Standardformat wie ein Performance-Counter-Log oder so hat, ist es halt immer recht hilfreich. Wie gesagt, monitor everything, also Paranoia kann man gar nicht genug haben, um halt zum Beispiel VMs und CDN-Endpunkte zu deployen. Und wir haben halt dann auch irgendwie als Teil von Quizduell noch einzelne kleine Sachen gebaut, um zum Beispiel Startup-Tasks in Realtime loggen zu können. Das heißt, wenn man irgendwie sieht, dass es bestimmte Codestücke gibt, die halt als Teil vor dem eigentlichen Code, als Teil von einem Installationsskript mitlaufen, auch da kann es halt manchmal interessant sein, wirklich reinzudrillen. Im Fall vom Quizduell hatten die, oder auch vom ESC, hatten die halt wirklich ein Realtime-Dashboard, wo sie halt für die verschiedenen Tiers, also sozusagen für die Login-API, für die Signal-R-API oder auch für die Studio-Applikation im Prinzip sehen konnten, wie viel Context-Switches sie haben, wie die Memory-Verbrauch, die Anzahl an TCP-Connections etc. drin ist. Und das war halt extrem hilfreich, dass man während der ganzen Applikation diese Infos hatte. Ja, genau. Und die Schedule ist natürlich immer ein Problem in solchen Real-World-Projekten. Also Herr Pilawa hatte dann vor Weihnachten halt gesagt, so Weihnachten und Silvester fallen für die IT-Leute aus, die bleiben im Keller und singen, wir programmieren durch bis morgen früh und singen ab, Fallera. Aber er hatte ein gutes Gefühl und das hat uns gefreut, dass das dann auch so gut funktioniert hat. Also das waren auch wir dann wirklich während der Weihnachtstage, ging es dann halt gut rund, um im Februar da zu sein. Ja, und damit sind wir am Ende einer, ich hoffe, unterhaltsamen Stunde und wenn ich sie nicht komplett überfahren habe, würde ich mich über Fragen freuen. Dankeschön.